Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bären, Fribourg-Wallis. Bis am 1. Januar darf man Zweitwohnungen bauen. Die Reaktionen aus der Tourismuskantine. Bis Ende Jahr müssen die Friburger Spitäler Millionen sparen. Die Reaktion von der Frau, die den Sparkurs umsetzen muss. Später haben wir es von einem, der bis heute präsent ist, auch wenn er schon mehr als 50 Jahre tot ist. Der Berner Politiker Robert Grimm, die Stimme der Arbeiter. Ein neues Buch würdigt ihn. Und dann noch das.
Speed. I am Speed.
Denkt überhaupt nicht nach einem Telefon, ist aber eins, das nicht nur einen komischen Klingelton hat, sondern auch noch kurios aussieht und in einer Friburger Telefonausstellung steht. Durch die geben wir dann am Schluss der Sendung. Am Mikrofon ist die Priska Delberg. Heute hat der Bundesrat jetzt also über die Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative entschieden. Und zwar so, dass die Regierungen der Kantone Bären und Wallis zufrieden sind. Christian Lichti.
Die Kantone Bern und Wallis haben sich zusammen mit anderen Gebirgskantonen dafür eingesetzt, dass die Zweitwohnungsinitiative nicht schon den Herbst umgesetzt wird. Der Bundesrat hat diesem Wunsch jetzt entsprochen. Die Verordnung für die vorläufige Umsetzung gilt ab dem 1. Januar 2013. Der Berner Justizdirektor Christoph Neuhaus ist zufrieden mit diesem Entscheid.
Es braucht noch einiges an Vorarbeit, kantonsseitig und bei den Gemeinden, für das man dann nachher auf den 1. Januar in diesem Bereich entsprechend parat sein kann. Und vor dem Grund sind wir froh, dass wir Rechtssicherheit haben und dass die Initiative mit Augenmass umgesetzt wird.
Oder Walliser Staatsrat betont, dass man mit dem Entscheid in den Tourismusgebiet jetzt weiss, woran das man ist, sagt der Jean-Michel Gina.
Ich würde sagen, dass für die Übergangszeit jetzt mit dieser Verordnung eine taugliche Lösung vorliegt, die doch jetzt Rechtssicherheit schafft und wo von daher wesentliche Elemente, die wir jetzt gefordert haben für die Übergangsphase, die werden jetzt berücksichtigt, aber es gibt einzelne Punkte, wo zum Beispiel die ganz präzisere Definition noch, was eine Zweitwohnung ist, die müssen jetzt im Gesetzgebungsprozess noch gelöst werden.
Und für das ist es gut, dass man mehr Zeit hat. Die Übergangsverordnung lässt zu, dass Erstwohnungen und Hotel unter bestimmten Bedingungen in Zweitwohnungen können umgenutzt werden. Oder Bau von Ferienwohnungen ist weiter zulässig, wenn sie ein hotelähnliches Betriebskonzept haben. Alles in allem entsprechen die Lösungen ihrer Verordnung am Vorschlag, den eine Arbeitsgruppe gemacht hat. Die Initianten waren schon mit diesem Entwurf nicht zufrieden und wollen die Verordnung vor Gericht bekämpfen.
Und jetzt die weiteren Neuigkeiten vom Tag.
Chamazon bei Sitten brennt seit dem Mittag Wald. Wie die Walliser Kantonspolizei meldet, hat sich das Feuer auf etwa 4 Hektaren ausbreiten. Weil das Gelände stotzig ist, kann die Feuerwehr nicht löschen. Im Einsatz stehen 3 Helikopter. Menschen und Häuser sind keine gefährdet. Im Wallis ist das Thermometer in den letzten Tagen auf Rekordwert gestiegen. Es ist sehr trocken. Warum der Wald Chamazon hat angefangen zu brennen, ist noch unklar. Wer übers Internet ein Haus verkauft, muss im Moment vorsichtig sein. Bei den Hausbesitzern melden sich nämlich immer häufiger Leute, die die Liegenschaft am liebsten gerade sofort kaufen würden. Und das erst noch zu überteuerten Preisen. Wie die Kantonspolizei Bern schreibt, wollen die Interessenten die Häuser gar nicht schauen. Sie versuchen, die Berner Hausbesitzer ins Ausland zu locken, für dort das Geschäft abzuwickeln. Sie wollen mit dem Schwarzgeld waschen oder günstig Euro tauschen. Wie die Kantonspolizei schreibt, geht es im Grunde genommen gar nicht darum, das Haus zu kaufen.
Es bleibt typisch Mooren. Das ein oder andere Gewitter bringt vielleicht ein bisschen Abkühlung. Lange nicht überall mag es aber regnen. Lokal kann es richtig schitten gegen oben. Und auch Hagel ist möglich. Im Wallis gibt es nur mal 30 Grad am Donnerstag. Hier vom Lütschberg höchstens 28. 15 Millionen Franken Defizit hat das Friburger Spital für dieses Jahr budgetiert. Mehr als das gesetzlich drinliegend. Und darum haben die Verwaltungsrat und Direktion heute Sparmassnahmen vorgestellt. Patrick Mühlhauser.
Im Spital in der Stadt Freiburg kommen 15 Bett gestrichen und die Gynäkologie in Ria wird auf Freiburg verlegt. Im Spital Davos wird ab September in der Nacht und am Wochenende nicht mehr operiert.
Während der Nacht und der Wochenende gibt es in Davos eine niedrige Besetzung der Spitalsäle.
Erklärt der Verwaltungsratspräsident Philipp Menu die Massnahmen. Im Durchschnitt ging es um 12 Operationen pro Monat. Die Patienten werden ab September zu Freiburg oder zu Ria behandelt. Die 4 Überwachungsbetten zu Davos kommen ebenfalls abgeschafft. die sind nur zu 50% belegt.
Für Notfallfälle gibt es keinen Einfluss.
Versichert der Philipp Menu. Der Notfall bleibt in Davos 24 auf 24 Stunden offen. Insgesamt spart das Freiburger Spital 3,5 Millionen Franken. Entlassungen gäbe es Kinder. Die kurzfristigen Massnahmen hätten mit dem längfristigen Plan, die Akutmedizin im Kanton Freiburg von drüne nur noch auf einen Standort zu konzentrieren, nichts zu tun, sagt der Verwaltungsratspräsident. Die Machbarkeitsstudie liege NCA vor. Schon jetzt ist aber klar, Freiburg müsse handeln. Nationale Studien gehen davon aus, dass es künftig nur noch 30 Akutspitäler für die ganze Schweiz brauche, sagt der Philipp Menu.
Wir sagten jetzt, dass ein Akutspital nötig ist für ungefähr 300.000 Einwohner. Und wir sind in dieser Grenze da.
Kaum angekündigt, stossen die kurzfristigen Massnahmen aber schon auf heftige Kritik. Obwohl mit der SP-Staatsrätin Anne-Claude Demier als Parteimitglied im Verwaltungsrat vom Freiburger Spital sitzt, zeigt sich die SP vom Kanton Freiburg konsterniert.
On n'a pas un rapport de faisabilité et puis on prend les mesures avant la diffusion de ce rapport et de la discussion, donc c'est vraiment étonnant.
Man treffe Massnahmen noch bevor man das Ergebnis vom Strategiebericht kenne. Das sei befremdend, sagt der Präsident von SP, David Boni. Verärgert ist man auch im Seisenbezirk. Der Peter Portmann, Präsident vom Gesundheitsnetz Sense, wo alle 19 Seisler-Gemeinden vereint.
Man nimmt uns einen von diesen wichtigen Lebensnerven. Das verunsichert die Leute, das verunsichert das Personal. Das ist nicht eine gute Lösung für uns.
Der Peter Portmann befürchtet, dass der Abgang von Seisler-Patienten nach Bern zunehme.
Das Freiburger Spital ist also in turbulenten Zeiten. Es will sich neu positionieren und muss gleichzeitig sparen. Die starke Freude, die hinter all dem steht, ist Pauline Devos-Pollet. Sie ist erst seit dem Januar neue Direktorin vom Freiburger Spital. Der Patrick Mühlhauser hat mit ihr geredet.
Pauline Devos-Pollet, die sind seit Anfangsjahr Generaldirektorin vom Freiburger Spital, seit vom Universitätsspital Genf hergekommen. Und jetzt, das Erste, was ihr macht, ist Sparmaßnahmen einführen. Die redet von einer längfristigen Strategie, Akutmedizin auf einen Standort zu konzentrieren. Habt ihr nicht ein bisschen Angst, dass ihr ein bisschen aus den Buhmann im Kanton Freiburg werden dastehen?
Ja, vielleicht bei gewissen Leuten schon, aber ganz allgemein merke ich, dass sie im bilateralen Gespräch die Leute verstehen, was jetzt im Gang ist. Ich fühle mich also nicht als Buhmann oder Buhfrau. Ich fühle mich eher als jemand, der Chancen hat, mitzudenken, neue Organisationen für die Zukunft zu erarbeiten und gleichermaßen natürlich finanzielle Sanierung. Und das haben die Leute weniger gern.
Im Seisenbezirk, dort hat man Angst, dass man das Spital Davos wird schliessen. Die regionale Sensibilität, seid ihr ein bisschen überrascht gewesen, auf was ihr da gestossen seid im Kanton Freiburg?
Ja, also das ist schon überraschend gewesen. Es ist also sehr, sehr ausgeprägt gewesen, sehr ausgesprochen auch. Ich meine, wenn man das Positive nimmt, habe ich sehr schnell gemerkt, was die Leute denken. Wobei zu sagen ist, dass Kritik eigentlich mehr aus der politischen Ränge ist als aus der Bevölkerung.
Dir sagen, wenn man kritikgehende strukturelle Massnahmen ergreift im Freiburger Spital, dann ist das Spital gänzlich gefährdet in Zukunft, dass man überhaupt kein Spital mehr hat. Seid ihr da nicht ein bisschen Schwarzmalerin?
Ich bin nur realistisch. Man spricht ja viel von dem 15-Millionen-Defizit, aber das ist einfach nur die Spitze vom Eisberg. Man muss einfach die ganze finanzielle Problematik betrachten, worin sich das Freiburger Spital befindet. Das Financement transitoire, also dass die Übergehensfinanzierung, wo der Staat jetzt am HFR noch gewährt, aber wo eigentlich grundsätzlich nicht gesetzeskonform ist, also das wird natürlich progressiv verschwinden müssen. Und das bedeutet, dass man die ganze Organisation müssen umdenken und wie wir schaffen und mit wie vielen Leuten und in welche Richtung unsere Leistungen gehen müssen.
Also das betrifft nicht nur das Spital Freiburg, das ist gesamtschweizerische Tendenz, die Spitäler müssen einfach wirtschaftlicher kommen in Zukunft. Und da leidet man jetzt drunter.
Ja, da leiden wir drunter. Und vor allem, wenn man ein öffentliches Spital ist, dann darf man so eine Art Diskurs ja eigentlich nicht halten, weil man Sozialmedizin leistet. Aber ja, das öffentliche Spital muss jetzt auch in dem Zug mitmachen und eine andere Art und Weise des Denkens haben.
Die Pauline de Vos-Pole, die Generaldirektorin vom Freiburger Spital, im Gespräch mit dem Patrick Mühlhauser. Im Winter 1918 ist es den Häufen Schweizer schlecht gegangen. Rundum war Krieg, die Arbeiter haben fast nichts verdient, zu essen kaufen, hat man nur für einen Haufen Geld. Die Schweizer waren unzufrieden und sind in einen Streik getreten. Angeführt hat der Landesstreik 1918 der Robert Grimm. Für den Sozialdemokrat war der Streik der Anfang einer politischen Karriere. Später war er 40 Jahre lang Nationalrat und auch einmal 8 Jahre Regierungsrat im Kanton Bern. Historiker sagen jetzt in einem neuen Buch, der Robert Grimm sei wahrscheinlich der bedeutendste Politiker vom 20. Jahrhundert. Thomas Pressmann.
Er sei darum wichtig, sagen die Historiker, weil er der Arbeiterschaft eine Stimme hat gegeben. Eine Stimme, die spätestens nach dem Landesstreik 1918 ist ernst genommen wurde. Der Historiker, der Bernhard Degen, sagt:
Das grosse Vermächtnis von ihm war, dass er entdeckt hat, dass die Arbeiterbewegung nicht unbedingt weiterkommt, wenn sie immer darum bettelt, vom Tisch auch einige Prosamen zu kriegen, sondern wenn sie entschlossen auftritt und ihre Forderungen stellt. Und dann gibt es Verhandlungen und dann gibt es irgendeinen Kompromiss.
Der Robert Grimm hat den Arbeitern eine Stimme gegeben, aber auch noch etwas mehr, sagt der SP-Mann Rudolf Strahm, der ehemalige Nationalrat und Preisüberwacher.
Er hat der Arbeiterschaft ein Selbstbewusstsein gegeben. Oder wir sind jemand, wir haben eigene Organisationen, Kultur-, Sportorganisationen. Und das Selbstbewusstsein hat ihn natürlich durch das letzte in höchste Regierungsämter geführt.
Der Robert Grimm hat praktisch jedes politische Amt ausgeführt, unter anderem in der Berner Stadt- und Kantonsregierung und im Nationalrat. Er war auch Journalist und später Direktor der BLS. In regionaler Politik hat er viel bewirkt, ihm war aber auch gerade der Blick darüber aus wichtig.
Ich glaube, es ist ihm um Politik und um Bewegung gegangen. Und um den schweizerischen oder deutsch-schweizerischen Kontext. Ob das in Bern oder in Zürich war, ist weniger wichtig. Als er aber ist bernischer Regierungsrat wurde, dann hat er sich voll ins Zeug gelegt für die BLS, für BKW damals und eben für einen bernischen Flughafen und so weiter.
Der Robert Grimm ist als Arbeitersohn im Zürichbiet auf die Welt gekommen. Das hat ihn geprägt, ein Leben lang, sagt der Historiker der Bernhard Degen.
Er hat natürlich relativ früh erkannt, wie die Lage ist von den Arbeitern. Und jetzt auf ihn selber bezogen, hat er natürlich gemerkt, die Söhne der Reichen, die können alles machen. Und er, der doch intelligenter ist, er kann nichts machen.
Er hat aber gleich eine Buchdruckerlehre machen. Für einen Arbeitersohn ist das für in dieser Zeit erstaunlich. Der Beruf des Buchdruckers hatte einen guten Ruf.
Das heisst, er war dann in der Arbeiterschaft bei der absoluten Oberklasse nach dieser Berufslehre. Und das ist natürlich eine ganz besondere Position auch, wo er dann aber nicht daraus den Schluss gezogen hat, jetzt will er das versilbern, sondern wo er den Schluss daraus gezogen hat, er will mit dem, was er jetzt hier können lernen, weiterarbeiten.
Nur, er hat schon gewusst, dass er viel weiss. Dass er gescheiter ist als Menge anderer, hat er die Leute spüren, sagt der Historiker Bernhard Degen.
Er war in dieser Art natürlich vielen sehr überlegen gewesen. Und diese Überlegenheit, die hat er auch schlecht gebraucht.
Gerade auch die Genossen ganz links aussen haben häufig Mühe gehabt mit dem Sozialdemokrat Robert Grimm.
Die haben ein total gebrochenes Verhältnis zu ihm gehabt. Sie haben gesagt, das, was er gesagt hat, das ist wirklich gut gewesen. Aber so, wie er sich uns gegenüber benommen hat, das ist unmöglich gewesen.
Der Robert Grimm, ein erfolgreicher Politiker mit Ecken und Kanten. Darum hat er es auch nie im Bundesrat geschafft. Er hat nicht können, seine Partei, die SP, aber schon. Als der erste SP-Bundesrat, der Ernst Nobs, Bundespräsident geworden ist, hat Robert Grimm das als grossen Sieg für die Arbeiterschaft gewertet. Wie hier bei dieser Rede auch 1949 vor den Parteigenossen. Diese Rede hat das Schweizerische Bundesarchiv aufbewahrt.
Die Arbeiterschaft hat das stolze Zeugnis dafür abgelegt, dass man etwas ändern kann, dass man ein Ziel streben kann. Es braucht nur eines, es braucht die Solidarität, es braucht den Glauben an das hohe Ziel und es braucht die Hingabe des Einzelnen an die gemeinsame Sache.
Sein Weg vom Streikführer zum Politiker von einer Kantonsregierung ist ein weiter. Robert Grimm hat sich müssen mässigen, sagt Bernhard Degen. Aber
er hat immer unterschieden zwischen Kompromiss und Gesinnung. Er hat gesagt, wenn wir schwach sind, müssen wir gewisse Kompromisse eingehen, und das mache ich auch. Aber ich muss an den Grundsätzen festhalten. Und das war eigentlich seine Haltung bis zum Schluss.
Die Geschichte vom Arbeitersohn, der zum einflussreichen Politiker geworden ist, die Historiker und Buchautoren haben sie aufgeschafft. Dabei geht es auch darum, dass solche Figuren nicht vergessen gehen. Im Fall von Robert Grimm haben da vor allem die Sozialdemokraten ihr Interesse. Einer von den Autoren des Buchs, der André Hollestein, sagt:
Das ist klar. Ich meine, da wird Erinnerungsarbeit betrieben, und das ist die Vielfalt von der Geschichtsforschung, dass gesellschaftliche Bewegungen sich immer an Führerfiguren und an herausragende Figuren in der Vergangenheit erinnern. Und zum Glück haben wir ja auch eine Meinungsfreiheit und eine Pressefreiheit, die es eben möglich macht, dass in diesem Land ganz verschiedene Figuren aus der jüngsten und älteren Vergangenheit gewürdigt werden.
Wichtig also, der Robert Grimm für die Arbeiter, die Sozialdemokraten, die Linken. Aber eben nicht nur für die, sagt der Historiker Bernhard Degen.
Es ist natürlich auch wichtig, dass man verschiedene Aspekte von der Schweizer Geschichte untersucht und dort drin auch die Rolle von so Leuten wie Robert Grimm. Wir haben ja einen Beitrag über die Krise der 30er Jahre, und da haben der Grimm zusammen mit einem Herrn Rotblätz, den man heute nicht mehr so kennt, der aber während dem Landesstreik hier in Bern der Chef der Bürgerwehr war, hat sich mit dem zusammengetan und hat einen Plan entwickelt, wie man könnte Arbeit beschaffen könnte.
Der Robert Grimm ist also spezielle Allianzen eingegangen. Was musste sein, sogar mit seinen politischen Gegnern.
Das Buch zum Politiker Robert Grimm ist im Kronos Verlag erschienen. Es heisst «Robert Grimm, Marxist, Kämpfer, Politiker». Ein Mickey Maus mit Ohren als Hörer oder ein Hund mit einem Knochen im Müll, der ein Telefonhörer ist. So spezielle Geräte und auch andere in allen Formen und Farben sind ab hinein im Freiburger Gutenberg-Museum zu sehen. Das Museum zeigt nämlich die grösste private Telefonsammlung der Welt. Die Sammlung kehrt Rita Zimmermann aus dem Freiburgischen Ried bei Kerzers. Sie ist mit dem Matthias Heimo durch ihre Ausstellung gelaufen, wo jedes Telefon ein bisschen anders aussieht und ein bisschen anders steht.
Ja, da haben wir jetzt den Superman. Er steht da in seiner Pose, wie man ihn kennt, hinter der Umhang, der wallet, und ganz hinten ist der Hörer. Die Weltscheibe haben wir vorne, und es ist einfach eine imposante Statur von etwa 30-40 cm.
You want me to answer that? It's your phone.
Dann haben wir hier noch ein San Francisco Cable Car. Das ist aus Holz, das Telefon. Für mich hat es auch einen Wert, weil ich in San Francisco mit dem wirklich auch gefahren bin. Das ist ein spezielles Telefon. Oben ist der Hörer, als eigentlich, wo die Leitungen wären für den Strom.
I am faster than fast. I am Lightning McQueen.
Dann haben wir hier noch ein Pommes-Frites-Telefon. Also, es ist wirklich wie ein Tüte, den man kennt aus einem Burgerladen, wo man oben Pommes frites hat, und hinten dran würde man telefonieren. Das ist ein Rot. Ich finde das ein super witziges Telefon, weil auch in Amerika vor allem sieht man genau von dem Restaurant die Werbung in dieser Form als, und das jetzt als Telefon, ja. Wir haben Pizza, wir haben Hamburger, ich habe sogar ein Ketchup-Telefon, hinter der Tomatengurke. Und unten habe ich den Getränk gewidmet. Wir haben Coca-Cola, mit einem Sprite, mit einem Pepsi. Es ist wirklich eigentlich erstaunlich, wie jeder Marke auch noch das Telefon machen möchte und das eben verkauft. Und Leute wie mich dann finden, die das wirklich sehr schön finden und die auch kaufen.
Wie kommen die Telefone aber bis zu euch?
Vielfach eigentlich über Auktionen. Also ich habe schon in Amerika direkt gekauft. Da gibt es tatsächlich Läden, wo reine so Fun-Telefons verkaufen. Oder eben direkt oder Flohmarkt ab und zu findet man schon auch, ja.
Ihr habt sogar ein Telefon-Krawatte an, ein Telefon-Ohrringe. Ist etwas in eurem Leben nicht Telefon?
Ja, also ich tue schon separieren. Also ich bin nicht so ein Freak, der alles Telefon hat. Aber jetzt für heute habe ich gedacht, möchte ich mich schon ein bisschen entsprechend kleiden. Ich habe auch ganz oben eine Vitrine mit eben so Stuff, wo ein bisschen Zubehör, wenn ich etwas sehe, dann kaufe ich es. Aber nicht also nur noch von dem mit leben.
Mit was telefoniert ihr?
Ich habe ein Handy, nicht mehr anders. Ich habe keinen Festnetzanschluss mehr.
Also die Frau mit dem meisten Telefon von der ganzen Welt hat kein Festnetztelefon mehr?
Genau, zu meiner Schande muss ich das sagen. Aber es ist einfach praktisch mit dem Handy, man hat es überall dabei. Daheim braucht es wirklich heutzutage ja kein Festnetzanschluss mehr.
Excuse me!
Ihr seid ja eigentlich in die Welt von dem Telefon reingerutscht durch euren Job. Wie seid ihr dann zur Sammlerin geworden?
Ja, weil eben Peter dort damals die ersten Telefon den anfangen zu verkaufen hat. Sie sind dann weggekommen vom Vermieten. Und wir, die dort geschafft haben, sind ja halt auch ein bisschen als Erste. Dann haben die Telefon gekommen, dann hat mit einem Drittel Siena angefangen. Und mit meinem damaligen Freund, der sich auch zufällig für das interessiert hat, haben wir angefangen und langsam und stetig ist da immer eine größere Sammlung daraus geworden.
Oh yeah!
Und heute hat Rita Zimmermann genau 895 Telefone und 65 Handys. Knapp die Hälfte von diesen Geräten sind im Friburger Götenberg-Museum ausgestellt und das noch bis Anfang Dezember. Der ist am 5 vor 6, was heute in der Region gelaufen ist, das weiss der Christian Liechti.
Zweitwohnungsinitiative soll erst ab dem 1. Januar 2013 gelten. Nicht schon ab dem Herbst. So hat es der Bundesrat entschieden. Das freut Tourismuskanton Bern und Wallis. Die Übergangsverordnung lässt zu, dass Erstwohnungen und Hotel unter bestimmten Bedingungen in Zweitwohnungen können umgenutzt werden. Der Verwaltungsrat vom Friburger Spitalnetz muss in diesem Jahr 15 Millionen Franken sparen. Darum hat er unter anderem entschieden, dass im Friburger Kantonsspital 15 Bett gestrichen werden, dass das Tafers z'Nacht und am Wochenende nicht mehr operiert wird und dass die Triad Gynäkologie zugeht. Chamonson in der Nähe von Sittenbrunn, ein Stück Wald. Das Feuer hat sich etwa auf 4 Hektaren ausbreiten können. Weil das Gelände stotzig ist, kann die Feuerwehr nicht löschen. Im Einsatz stehen 3 Helikopter. Menschen und Häuser sind keine gefährdet.
Es ist immer noch heiss morgen und hinach kommt es auch nicht gerade frisch. Der Jörg Zock von SF Meteo.
Heute Abend gibt es vor allem in den Alpen lokale Gewitter. In der Nacht kann es noch so stellenweise regnen und gewittern. Es trifft aber bei weitem nicht alle. Tiefstwerte liegen zwischen 11 Grad im Oberoms und typischen 17 Grad im Mittelland. Morgen am Donnerstag hat es zuerst noch viel Wolken rum und stellenweise regnet es. Dann wird es vorübergehend trocken und recht sonnig. Dazu wird sofort wieder schwülwarm. Zu Brigg gibt es 30 Grad, zu Freiburg und zu Bern 28 und zu Adelboden 23 Grad. In der feuchten Luft gibt es dann aber am Nachmittag rasch wieder Quellwolken und die bringen später lokale Gewitter. Die Gewitter treffen wieder bei weitem nicht alle, lokal kann es aber kräftig sein und in kurzer Zeit viel Regen und allenfalls auch Hagel- und Sturmböen bringen. Am Freitag geht es mit einem Gemisch aus Sonne, Wolken und ein paar Gewitter. Dazu bleibt es schwülheiss mit 26 bis 30 Grad.
So viel Regionaljournal heute produziert hat Christian Liechti. Ich bin die Priska Delberg. Und will ich noch ganz kurz vom bestbewachten Familienfest im Sendegebiet erzählen. Mit Sicherheitsleuten bis an die Zähne bewaffnet, mit Härpfel, Knolpentorte und Gummischrot, ja sogar mit richtigen Gewehr. Ist alles nötig gewesen, für das Schicht die Familie nicht in die Haare geraten, oder besser gesagt in einen Pelz. Genau. Gestanden sind die Sicherheitsleute, um den Bärenpark hier zu bären. Da, wo sich heute die 4 Bären zum ersten Mal überhaupt in einem Keg getroffen haben. Ein zufriedenes Fest war es. Weder Härpfel noch Knolpentorte sind zum Einsatz gekommen, heisst es in einer Meldung vom Tierpark. Friedlichen Feierabend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.